Ich durfte heute bei Mike Oliver Ludewig zu Gast sein. Er ist in Berlin Geschäftsführer bei Oetker Digital. Was die genau machen und wofür genau das Digital steht, das hat er uns im Podcast erzählt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mir als Feedback zu seinen Tipps schicken könnt, denn ich fand sie wirklich sehr, sehr cool. Wir haben uns über sein Wertegerüst unterhalten. Wir haben uns auch darüber unterhalten, warum er der Meinung ist, dass man Entscheidungen einfach mal treffen sollte, anstatt endless zu researchen, und dass es kein Widerspruch ist, Management und Leadership gemeinsam zu betrachten. Was genau das bedeutet und was dahinter steckt, erfahren wir alles gleich im Podcast. Zudem haben wir auch über Verlässlichkeit im C-Level gesprochen, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist heutzutage, denn Versprechungen zu machen und sie dann nicht zu halten, das gilt nicht nur für C-Level, sondern das ist auch persönlich kein cooler Stil. Ob er denn überhaupt einen Management-Stil hat, das natürlich auch gleich im Podcast. Also unbedingt dranbleiben bis zum Schluss und los geht's. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Mike, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Franz, freut mich.
Ich bin ja heute zu Gast bei euch, bei Oetker Digital, wo du Geschäftsführer bist. Bevor wir reinstarten und darüber sprechen, sag uns mal kurz, wer du bist und was du machst.
Ja, gerne. Ich bin Mike Ludewig, 49 Jahre, glücklich verheiratet, Vater von zwei Kindern, Zwillinge.
Grüße, gehen raus, ja.
Wenn die zuhören. Ja, danke. Und ja, ich bin hier Geschäftsführer und Chief Product und Tech Officer bei Oetker Digital. Wir sind hier knapp 100 Menschen an der schönen Spree gelegen und wir sind der digitale Arm der Oetker Gruppe.
Echt klasse, ja. Also vielleicht, dass wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Was bedeutet der digitale Arm der Oetker Gruppe?
Ja, vielleicht ganz kurz zur Oetker Gruppe. Das ist ein bisschen mehr als nur Dr. Oetker. Das kennt man, ist eine der bekanntesten Marken in Deutschland. Aber zur Oetker Gruppe gehört auch die Radeberger Gruppe mit tollen Unternehmen wie der Radeberger Brauerei und Töchtern wie Getränke Hoffmann, aber auch Koppenrad und Wiese, aber auch Dinge wie Flaschenpost, die man vielleicht nicht unbedingt hinter dem Namen Oetker vermuten würde. Also D2C Delivery Services, E-Commerce Services, ja. Noch größere IT-Unternehmen, aber eben auch Oetker Digital. Und ja, wir kommen dann rein, wenn diese Gruppenunternehmen an das Ende ihrer digitalen Kompetenzen oder Kapazitäten kommen.
Okay. Das ist aber dann schon wie so eine externe Company, die man anfragt und wo man sozusagen auch einen Auftrag sozusagen erteilt. So, wir brauchen jetzt zum Beispiel Beratung im Sinne, wie werden wir mal datengetrieben oder sowas in der Art.
Absolut. Also hast du ein gutes Stichwort auch genannt. Also das Thema datengetrieben, das steht natürlich ganz groß als Überschrift bei allen Unternehmen. Aktuell nicht nur bei Oetker, sondern ich glaube generell in der deutschen Wirtschaft. Wir haben uns jetzt irgendwie 20 Jahre lang sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung und Transformation beschäftigt. Jetzt sind wir mittendrin in diesem Thema, wie werde ich data-driven oder ich nenne es ganz gerne data-inspired. Ja. Mhm. Plus nochmal das Thema AI auch on top. Ja. Also insofern schon auch sehr anspruchsvoll für traditionelle Unternehmen, die vielleicht mehr als 100 Jahre Historie haben, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und da kommen genau wir dann auch rein und schauen, dass wir Daten, Technologie und auch Erkenntnisse und Learnings über Konsumenten zusammenführen zu einem Mehrwert, den wir dann diesen Gruppenunternehmen zur Verfügung stellen.
Ja, cool. Vielleicht, dass wir da dann später noch ein Beispiel machen, aber erst kurze Zwischenfrage, wie viel AI-Anfragen kriegt ihr gerade von den einzelnen Entities und Firmen?
Ja, also wir merken, AI ist ein sehr starkes Querschnittsthema, genauso wie es eigentlich Digitalisierung oder Daten auch ist. Das heißt, es geht jetzt nicht primär um AI, sondern wir schauen immer, dass wir mit Hilfe von AI Probleme lösen oder neue Möglichkeiten in die Realität führen. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Das ist mal in Finance einfach schneller zu Erkenntnissen zu kommen oder Forecasts zu machen. Mhm. Das kann aber auch in der Content-Erstellung der Fall sein. Also Gen AI hilft natürlich super, jetzt irgendwie vielleicht sowas wie Rezepte nochmal ein bisschen smarter und schneller zu machen, Fotos zu machen, Bilder zu generieren, vielleicht auch Videos zu generieren. Da sind wir gerade dran, haben tolle Prototypen gebaut und das ist so sehr vielversprechend. Und da gehen wir in die Unternehmen rein und nehmen genau unsere Technologie und diese Kompetenz, die wir haben in dem Bereich und schaffen etwas, was vorher noch nicht da war.
Ja, finde ich klasse. Also finde ich erstens eine klasse Initiative, auch dass Dr. Oetker das macht sozusagen in der Gruppe. Man sagt ja immer, Deutschland hätte kein Facebook, Amazon, Netflix, Google. Ich bin jetzt heute hier zu Gast. Es fühlt sich schon so ein bisschen so an, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen muss man da auf jeden Fall auch mal die Fahne hochhalten. Erzähl uns doch mal, wie man in so eine Rolle kommt, beziehungsweise wie du da jetzt hingekommen bist. Mhm. Ich habe in der Recherche gemerkt, du warst ja schon in sehr vielen Industrien, in sehr vielen C-Level-Rollen. Erklär uns mal oder gib uns mal einen Abriss, wie du in der Geschäftsführung gelandet bist.
Ja, sehr gerne, Franz. Also das ging bei mir los. Also ich habe mal Bankkaufmann tatsächlich gelernt. Das war vor langer, langer Zeit, vor über 25 Jahren. Ja. Ich habe mal ein paar Jahre dann bei der Dresdner Bank gearbeitet, heute Commerzbank. Mhm. Und habe danach ein Studium begonnen, Information Management. Das war damals ein Magisterstudiengang und habe parallel zum Studium direkt gegründet. Eine E-Commerce und E-Business Consulting Bude, würde man heute sagen, ja, weil wir ein kleines Unternehmen.
Boutique.
Ja, Boutique, genau, ja, richtig, genau. Ja. Aber das waren so die Anfänge von Internet und World Wide Web und alle haben angefangen, irgendwie so Internetpräsenzen aufzubauen, Intranets zu bauen und genau das haben wir gemacht für Unternehmen wie Bosch, ja, cool, zum Beispiel. Aber ich war auch aktiv für Adobe einige Jahre und habe da Consulting gemacht, bin raus in den B2B-Vertrieb gegangen, alles parallel zum Studium. Bin dann nach dem Studium in eine Unternehmensberatung eingestiegen, die sich auf den Public Sector fokussiert hat. Und mein Kunde war 3 Jahre lang das Bundesfinanzministerium, was wir in allen digitalen Fragen beraten haben.
Okay.
Und ja, nach dieser sehr spannenden Zeit Consulting bin ich dann in die Privatwirtschaft eingestiegen. Wollte eigentlich dahin, wo auch ein bisschen mehr passiert, wo man in Interaktion auch mit Konsumenten geht. Mhm. Und war einige Jahre bei Eventim. Also wenn du mal eine Konzertkarte online gekauft hast, dann wahrscheinlich auf einer Ticketplattform, die wir gekauft haben. Mhm. Bin danach zu Otto und wir haben 360 Grad E-Commerce gemacht für Unternehmen wie Adidas, Wrangler, Escada Lee. Haben Online-Shops gebaut, Online-Marketing gemacht. Haben aber auch die gesamte Wertschöpfungskette davor und danach abgebildet. Also auch eine tolle, tolle, lehrreiche Zeit. Und ja, bin dann nach Berlin und war noch einige Jahre Teil eines Berliner Fintechs als Chief Product Officer und hatte dann 2019 die Berufung zum Durstexpress. Ja. Und der Durstexpress ist ein Corporate Venture gewesen der Oetker Gruppe damals. Das bedeutet ein Tech- und datengetriebener Delivery-Service für Getränke in Deutschland. Das heißt, das Geschäftsmodell war, man hat ein riesiges Lager voll mit Getränken, mit 80.000 Getränkeboxen und Kunden können online über eine App bestellen und der Delivery-Guy kommt zu dir in den 5. Stock, Altbau, stellt dir die Kiste mit den Getränken hin, nimmt dein Leergut wieder mit. Also ganz, ganz hoher Convenience-Faktor, den wir da abgebildet haben. Und es hat super funktioniert. Wir sind sehr schnell skaliert und sind mal gestartet mit wenigen Menschen und einem Rechner im Keller sozusagen. Ja, haben Cloud-Migration gemacht, sind sehr schnell hochgefahren, auch im operativen Betrieb. Waren zum Schluss knapp 3.750 Menschen in Warehouse, Logistics, Headquarters. Und das war für mich eine sehr, sehr intensive Phase des Learnings auf einer Leadership, aber auch auf einer Management-Ebene. Und ja, das war wirklich eine tolle und lehrreiche Zeit. Wir haben dann später den Wettbewerber am Markt, nämlich die Flaschenpost, reingeholt in die Oetker-Gruppe in einem M&A-Prozess. Haben beide Unternehmen miteinander verschmolzen, den Durstexpress und die Flaschenpost. Die Flaschenpost ist heute, ich würde sagen, der dominierende und führende Lieferdienst, nicht nur für Getränke, sondern auch für Supermarktartikel, also ein sehr breites Sortiment mittlerweile in Deutschland mit ganz, ganz vielen Standorten und vielen glücklichen Kunden. Also da haben wir anscheinend irgendwas richtig gemacht. Und ja, und dann habe ich irgendwann den Sprung gemacht zu Oetker Digital, eben in diese Digitalberatung. Und wir machen eben nicht nur die Beratung, wir haben nicht nur diesen Consulting-Ansatz hier bei Oetker Digital, sondern haben auch eine operative Mannschaft, Digital Marketing, Software Engineering, Product, aber vor allen Dingen auch ein tolles Data-Team und versuchen da eben wertstiftend zu sein für die Oetker-Gruppe, die so breit aufgestellt ist.
Klasse. Ja, tolle Story auf jeden Fall und viel gesehen, unter anderem auch ja, öffentlich, dann Scale-Ups also, und große Corporates. War die erste, Flaschenpost war dann die erste offizielle C-Level-Rolle, beziehungsweise du hast ja gegründet, so könnte man auch sagen, dass das die erste war, oder?
Ja, also es ging los mit C-Level damals in der Otto-Gruppe, dann als Chief Product hier in Berlin fortgeführt das Ganze und dann in die Geschäftsführung tatsächlich im Zuge des Durstexpress damals.
Ja, okay, ja, spannend. Ja, da gibt es bestimmt einiges an Tipps und Themen, die du uns gleich berichten kannst, deswegen sollte man unbedingt dranbleiben, um sich das noch alles anzuhören, kommt jetzt gleich. Starten wir mal. Ich habe die erste Frage gleich und dann können wir so ein bisschen in die Tipps reingehen. du hast in der Research habe ich gefunden, Erfahrung, Weitsicht und Integrität und so drei deiner Säulen. Gerade das Thema Integrität finde ich sehr, sehr spannend und ist, finde ich, fast eins der wichtigsten. Deswegen, so, wenn man da auf dein Wertesystem, auf das beruht man sich ja auch immer, wenn man integer ist, geht, hast du da so wirklich so ein Wertesystem, was du rausziehen kannst, wo du sagen kannst, das sind meine Werte und so verhalte ich mich oder so? Oder wie gehst du so ein Thema an?
Ja, ich glaube schon. Also so ein Wertesystem, das erfindest du ja nicht für dich, sondern das hat sich dann über ein Leben entwickelt. Das hat dich wahrscheinlich schon in der frühen Kindheit irgendwie geprägt und das nimmst du mit. Und das ist dann irgendwie so dein Asset, ja, so sehe ich das. Und das ist nichts, was ich jetzt irgendwie in einer Pressemitteilung irgendwo reinschreibe, sondern wo ich sage, das ist mein System, auf dem ich gut arbeiten kann, auf dem ich Vertrauen schaffen kann, auf dem ich dann aber auch Performance zeigen kann und auf dem ich vor allen Dingen auch langfristige Beziehungen aufbauen kann. Und das ist für uns als Oetker Digital natürlich insbesondere wichtig, weil wir quasi eine Inhouse-Consultancy sind, nochmal mit einem operativen Part daneben. Ja. Und wir haben hier eine langjährige Beziehung zu ganz vielen verschiedenen Gruppenunternehmen, zu verschiedenen Stakeholdern in ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Business Units. Und da kann und will ich gar nicht überall der Experte sein. Ich bin jetzt nicht der Experte für Finance in der Nahrungsmittelindustrie oder der Experte für die beste, effizienteste Produktion von Getränken. Aber ich muss diese Menschen gut verstehen. Ich muss ihre Bedarfe verstehen. Und dafür muss ich ein gewisses Wertesystem mitbringen, damit das gut funktioniert. Ja, und das ist nicht nur Kommunikation und vielleicht Menschen auch irgendwie überzeugen zu können von Ideen oder Konzepten. Ich glaube, es geht vor allen Dingen eben auch um das Thema Vertrauen und da ist, glaube ich, Integrität ganz eng angekoppelt daran. Und dann gibt es noch ein paar andere Werte, glaube ich, die da auch mit reinspielen. Sowas wie, ja, einfach ehrlich zu sein, ja, in dem, was du sagst und was du tust, weil Lügen haben kurze Beine und das hilft uns nicht. Ne? Das hilft mir privat nicht, das hilft mir auch beruflich nicht. Also sei doch einfach ehrlich in dem, was du tust. Das ist immer das Beste, vor allen Dingen auch das Nachhaltigste, um dann erfolgreich zu sein und verlässlich zu sein. Also auch Dinge, die man verspricht, dann auch wirklich einzuhalten und einzulösen, das halte ich auch für extrem wichtig, sich selber auch gut einschätzen zu können, was kann ich denn, ja, was ist denn meine Kompetenz, aber auch meine Kapazität und dafür ein gutes Gefühl auch zu entwickeln, dann natürlich auch Menschen auch abzuholen, ja, in der Sprache, Tonalität, Geschwindigkeit, in ihrem kulturellen Kontext, der auch wieder komplett unterschiedlich ist. Ja, da tickt das eine Gruppenunternehmen ganz anders als das andere und darauf muss man sich so ein Stück weit auch einstellen. Das mache ich persönlich gerne. Wir verstehen uns ja auch in gewisser Weise als Brückenbauer zu diesen Unternehmen und das ist dann auch unsere Aufgabe als C-Level oder als Geschäftsführung, genau diese Brücken auch wieder immer zu zementieren, damit auch das Team immer wieder gut über diese Brücken rübergehen kann. Da spielen jetzt noch ein paar andere Dinge mit rein, aber bevor es dann zu esoterisch wird.
Nee, ich finde das genau richtig. Also viele meiner Gäste sagen das auch, dass dieses persönliche Wertegerüst oder auch so ein persönliches Mission Statement zu dem passen sollte, auch was die Firma macht. Und wenn man sich nicht, wenn das eine sich nicht auf das andere berufen kann, dann wird es irgendwie auch schwierig, dass man zusammenarbeitet oder dass der Fit noch da ist. Ja. Verlässlichkeit ist, Fun Fact, also ich, in meiner anderen Rolle, in der ich nicht Hobby-Podcaster sozusagen bin, oftmals ist es eins der Mankos der Führungskräfte, warum sie ausgetauscht auch werden oder warum sie die Rolle verlassen müssen, ist, weil sie nicht verlässlich sind. Also weil sie nicht die Themen machen, die sie versprechen haben. Ja. Also ist banal eigentlich, Verlässlichkeit. Man tut das, was man sagt, aber es scheint keine Sache zu sein, die selbstverständlich ist.
Ja, ich glaube, viele verfolgen auch ihre eigene Agenda oder setzen Prioritäten, die vielleicht nicht immer im Sinne des Unternehmens oder auch im Sinne der Gesellschafter sind. Und das muss ich natürlich berücksichtigen. Ja, das ist ja ein mehrschichtiges Modell, da habe ich viele Dimensionen. Mhm. Ich habe so meinen eigenen kleinen Scope, wo ich vielleicht sage, Mensch, das ist toll, das interessiert mich. Da würde ich eigentlich gerne reingehen und da meine Zeit verbringen und da vielleicht sogar Dinge auch machen. Und dann gibt es Themen, mit denen sich die Teams beschäftigen, weil sie damit beauftragt sind, unsere Engagements. Dann gibt es Themen, die beschäftigt unseren Beirat vielleicht sehr oder die Gesellschafter oder die Familie im Hintergrund. All das habe ich zu berücksichtigen und dann muss ich zum Schluss Prioritäten setzen. Die muss ich klar machen, die muss ich transparent machen, sowohl mir als auch dem Team, als auch eben den Stakeholdern. Und dann muss ich es aber auch umsetzen und möglichst viel Energie reingeben und ein gutes Team formen und Motivation reingeben, aber auch die Talente, damit es dann auch zum Schluss funktioniert. Und das ist dann wieder einfach auch gutes Management und gutes Leadership am Ende des Tages.
Exakt. Ja, super. Wie gesagt, das war die Überleitung. Jetzt gehen wir mal so in die Tipps rein. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein paar Sachen durchgesprochen. Was hast du in deiner Zeit in der Geschäftsführung, vielleicht jetzt auch speziell in dieser Rolle, gelernt und was sind so die Sachen, die für dich gut funktionieren im C-Level? Wie gesagt, wir sind kein Lehrmeister und kein Management-Ratgeber-Handbuch oder sowas, sondern es ist einfach, das hat für dich funktioniert und vielleicht funktioniert es auch für die Personen, die jetzt gerade zuhören.
Ja, also ich glaube, was sich für mich auch verändert hat im Laufe meines Lebens, Franz, ist, ich komme aus so einem sehr starken Perfektionsanspruch heraus, einen hohen Anspruch an mich selbst, aber auch an andere, an das System um mich herum. Und manchmal geht es aber auch darum, einfach schnell Entscheidungen zu treffen oder schnell am Markt zu sein mit einem Produkt. Und diese Schnelligkeit, die ist für mich auch gerade in diesem Startup-Umfeld, in dem ich mich dann länger bewegt habe, auch in diesem Scale-Up im Durstexpress, die war elementar wichtig. Ja, also die war entscheidend für Erfolg am Ende des Tages. Und ich kann nicht immer warten auf eine perfekte Informationslage oder darauf, dass ein Team sich mit einem Thema intensiv auseinandersetzt, dann vielleicht einen Vorschlag macht oder ich ein Gremium bilde, sondern ja, manchmal muss man eben einfach Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es gibt da verschiedene Arten von Entscheidungen. Jeff Bezos hat das ja mal so schön als diese Revolving Doors bezeichnet. Das heißt, es gibt Entscheidungen, die kann ich rückgängig machen und es gibt Entscheidungen, die kann ich nicht rückgängig machen. Dessen muss ich mir erstmal bewusst werden.
Das ist ein guter Tipp.
Ja, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich schon mal entweder eine schnelle Entscheidung treffen oder ich sage, oh, Moment, da muss ich nochmal nachdenken. Ja, das hat einen echten nachhaltigen Effekt. Da kann ich vielleicht das Rad nicht wieder zurückdrehen oder da kann ich, ja, wie sagt man, die Zahnpasta nicht wieder zurück in die Tube drücken. Ja, und da muss ich halt aufpassen. Ja. Aber oft reicht es, wenn ich einfach die richtigen Menschen frage nach ihren Meinungen oder Informationen und mir dann auf Basis dieser Aussagen meine eigene Meinung schaffe, auch die passenden Daten natürlich heranziehe, ganz wichtig, aber ich darf mich auch nicht nur auf die Daten verlassen, auch die sind nicht immer objektiv genug oder umfassend genug,
ja.
Und dann einfach Entscheidungen zu treffen, damit niemand zu lange im Limbo ist, damit das Team weiß, was zu tun ist, damit man einfach den Anforderungen auch nachkommt, sonst zieht der Wettbewerb an dir vorbei oder du hast ein tolles Zeitfenster verpasst, um an den Markt zu gehen und das ist dann doppelt ärgerlich. Also lieber auch mal eine falsche Entscheidung treffen, als zu lange zu zögerlich zu sein oder immer auf die perfekte Informationslage zu warten.
Ja, und die kriegt man ja meistens immer erst, nachdem man gestartet ist oder nachdem man eine Entscheidung getroffen hat, kriegst du erst die wesentlichen Informationen, das Feedback. Insofern, manche sind ja auch dafür, dass man einfach immer sofort startet. Klar, es gibt irgendwie so eine goldene Mitte, aber da gebe ich dir recht, bevor man zu sehr in diesen Bewegungsmodus der Recherche und sozusagen nur im Kopf lebt, muss man die PS schnell auf die Straße kriegen.
Ja, da steckt auch das Machen mit drin. Ja? Also auch eine Form von Pragmatismus, sich jetzt nicht nur auf so einer theoretischen Informationsebene zu bewegen, sondern auch wirklich ins Doing zu gehen und Dinge zu machen. Und das treibt mich an, das treibt aber auch das Unternehmen und das Team an. Und diese Fortschritte muss man auch sehen und sich nicht nur auf einer Konzeptebene bewegen.
Absolut. Ja, das ist auch wieder sowas, wo ich sage, das strahlt auch ins Private. Das sollte man auch als Person so leben. Ne? Wenn man sich endlos damit beschäftigt, was man jetzt als nächstes für eine Sportart ausprobiert, um wieder Sport zu machen, dann macht man am Ende auch keinen Sport, sondern liest man nur oder guckt irgendwelche Sachen an. Eigentlich ist es am besten, man probiert es einfach und weiß dann am nächsten Tag, Tennis ist nichts für mich, ich versuche jetzt Eishockey oder was auch immer.
Ja, absolut, das ist wie Elfmeterschießen. Ja? Also ich kann nur die Tore gewinnen, auf die ich auch schieße.
Ja, so ist es. Klasse, ja, cool. Also das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger und guter Tipp. Schön, dass der am Anfang genannt wurde. Wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter? ich glaube, was mir noch ganz wichtig ist, ist so auch dieses Thema, ich hatte es vorhin schon mal andiskutiert, wir sprechen oft über Management, das ist so ein bisschen Oldschool und dann Leadership, das ist so die New School und alle wollen gutes Leadership beweisen. Ich halte das auch für sehr, sehr wichtig, aber auf der anderen Seite musst du eben auch ein gutes Management beweisen und das ist nicht weniger wichtig, sondern eigentlich muss beides da sein und das muss in eine gute Balance kommen, so ein bisschen wie Yin und Yang. Und ich glaube, das muss man sich erstmal bewusst sein. Das heißt, ich habe ja als Geschäftsführer hier eine unternehmerische Aufgabe und das ist ganz am Ende des Tages, ist das eine Gewinnmaximierung. Ja? Also wir sind ein Unternehmen und wir wollen Gewinn machen, wir wollen Profit machen und den auch möglichst gut gestalten. Das gilt zumindest für alle Gruppenunternehmen in dieser Gruppe. Und da wollen wir eben wirksam sein und dafür brauche ich ein kaufmännisches Verständnis, dafür brauche ich ein unternehmerisches Mindset, nicht nur bei mir und dem Management, sondern im besten Fall auch bei allen Mitarbeitern, die das auch verstanden haben. Um das zu erreichen, brauche ich aber auch gutes Leadership. Das heißt, ich muss Menschen verstehen, erkennen, motivieren und vor allen Dingen auch in Wirksamkeit bringen, aber auch so, dass es, ich sag mal, in ihr Lebenskonzept passt. Ja, also ihre Talente zu erkennen, ihre Motivation, was können die wirklich gut, wo sind die stark und wo gehen die auf, ohne sich da aufzureiben, ohne sich selber kaputt zu machen, wo haben die ihre Talente und ihre Stärken, sich darauf zu fokussieren, Menschen dann da reinzubringen, in ein Team-Setup zu bringen und genau an diesen Aufgaben, wir hatten ja vorhin das Thema Prioritäten, genau an diesen Prioritäten zu arbeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst. Ja. Und es ist aber auch ein täglicher Balanceakt, weil sich Dinge natürlich ändern. Deine Themen und Prioritäten ändern sich, absolut. Die Menschen ändern sich auch und die verändern sich nicht nur im Team-Setup, weil vielleicht mal einer rausgeht und eine wieder reinkommt, sondern weil auch Menschen sich verändern und ihren Lebensweg gehen. Mhm. Und ich glaube, dieses Thema, also Management und Leadership, in eine gute Balance zu bringen, dessen muss man sich erstmal bewusst werden und dann das notwendige Level vielleicht auch an Empathie zeigen, um Menschen ja, zu verstehen. Dafür muss man mit ihnen in Austausch gehen, mit ihnen kommunizieren, um dann dieses Setup herzustellen, so eine Maschine zu bauen, die zum Schluss auch wirklich gut funktioniert.
Das ist gut, ja. Hast du einen Führungsstil oder würdest du sagen, du hast einen Führungsstil? Oder weil du sagst, ich finde es immer interessant mit dem Management und Leadership, mit dem Thema.
Ja.
Früher, oder nicht früher, aber so vor einigen Jahren war ich auch auf diesem, ne, da war das Leadership, so man gibt die Wegrichtung und das funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut, aber es funktioniert nicht mit jedem und auch nicht in jedem Bereich. Also zum Beispiel, ich mache mal das Beispiel im Legal-Bereich, wenn ich zum Beispiel einen Vertrag gestalte, da brauche ich kein Leadership, da brauche ich Management, weil wenn ich dann Leadership kriege, dann drehe ich endlos Schleifen, weil ich immer wieder in eine Grauzone reinkomme und mir dann Legal immer wieder sagt, nee, du musst es anders machen, weil es geht nicht. Ne? Also so als Beispiel, hast du dann einen Stil, einen Management-Stil oder?
Ja, ich glaube, das hat einen starken Bezug zu deiner Frage zum Wertesystem. Ne? Also da irgendwie auch authentisch zu sein, ehrlich zu sein, klar zu sein, auch in dem, was du willst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil diese Klarheit dann auch manchmal konfrontierend wirken kann. Gleichzeitig will man dabei respektvoll sein und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Also das ist mir wichtig, diese Klarheit zu schaffen. Was sind die Anforderungen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen und was brauchen wir dafür? Mhm. Und hast du das oder hast du das nicht? Und das frage ich mich selbst natürlich auch. Ja, das frage ich ja nicht nur Mitarbeiter.
Ja.
Und sich dieses klare Bewusstsein auch zu schaffen, das finde ich unglaublich wichtig, sich da jetzt nichts vorzumachen, kein Schauspiel zu betreiben, sich selbst nicht gegenüber, auch nicht dem Team gegenüber oder meinen Business-Stakeholdern gegenüber. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Erfolgskriterium, was aber auch nicht immer so einfach ist, weil Menschen nicht immer damit auch konfrontiert werden wollen. Und das bedeutet auch Feedback zu geben. Ich bin sehr offen für Feedback, weil ich glaube, ohne Feedback kann ich nicht wachsen. Ja, also ich muss den Schmerz erkennen und dann brauche ich ein Feedback, eine Rückkopplung, kann darauf reflektieren und dann mein Verhalten anpassen und ändern und neue Wege gehen.
Ja.
Ich brauche aber dieses Feedback. Und
absolut.
Ich glaube, je stärker du in so einem Management-Level verankert bist, desto schwieriger ist es auch, ehrliches Feedback zu bekommen. Ja, also das sagt dir vielleicht mal ein Business-Stakeholder, das ist nicht gut gelaufen oder das war toll. aber die Mitarbeiter sagen es dir eher weniger.
Ja.
Und ich glaube, da muss man selber auch ein Role Model sein und sagen, ich mache das Fenster auf, ich bin offen und empfänglich für dieses Feedback auf verschiedenen Kanälen. Komm zu mir ins Office, Open Door oder sprich mit mir oder schreib mir eine E-Mail auf dem Kanal oder auf dem Kommunikationsweg, der für dich am angenehmsten ist.
Ja.
Ich stelle mich darauf ein, aber stell du dich auch darauf ein, dass auch ich dir ein offenes und ehrliches Feedback zurückgebe, wie gesagt, in einer respektvollen Art und Weise. Ich glaube, das hilft, dass wir alle schneller wachsen und uns schneller bewusst werden über das, was wir brauchen und was wir haben oder vielleicht auch nicht haben. Und das finde ich unglaublich kritisch. Und jetzt gibt es noch wahrscheinlich 10 andere Dinge, die genauso wichtig sind und in gutes Leadership und gute Führung reinspielen, aber ich glaube, das ist elementar und viele unterschätzen das.
Ja, das sehe ich auch so. Also die Tech-Unternehmen machen das sehr gut mit dem Feedback. Die sind natürlich auch in der Größenordnung. Nicht jeder, der hier zuhört, hat so ein großes Unternehmen, dass man sagen kann, man kann seine Führungskräfte, sag ich mal, unbekannterweise regelmäßig auch mal Feedback geben und bewerten lassen. Aber da kriege ich aus meinem näheren Bekanntenumfeld sehr viele interessante Learnings auch einfach mit, was die Leute, die jetzt irgendwie in jungen Managementrollen sind, halt auch einfach durch das Feedback anders machen, das sich sehr zu Herzen nehmen etc. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Tipp. Du hast jetzt auch gesagt, das Wachsen und dass die Persönlichkeit wächst, das gehört ja auch dazu. Man kann ja nur für Feedback, sage ich mal, stehen und auch das annehmen, wenn man selber eine gewisse charakterliche Reife schon erreicht hat. Das würde ich mal voraussetzen, dass man das vielleicht im C-Level schon hat, ist aber nicht immer der Fall. Wie würdest du sagen, funktioniert das? Also wie bildet man sowohl seine charakterliche Eigenschaften weiter, aber auch seine Management-Skills, also so ein gewisses Upskilling?
Ja. Ich glaube, das bedeutet ganz viel investieren in sich selbst und einen hohen Grad von Selbst, Bewusstsein entwickeln, nicht im Sinne von ich trommel mir auf die Brust, sondern ich bin mir meiner selbst bewusst und dafür muss ich mich mit mir auseinandersetzen. Mhm. Und wenn wir eben sprachen über, es gibt vielleicht Schmerz und dann Reflexion und daraus entsteht Wachstum, dann muss ich eben diese Reflexion betreiben. Das heißt, ich muss mal Zeit mit mir verbringen und mal überlegen, was habe ich eigentlich die letzten 2 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate gemacht? Was lief gut, was lief nicht so gut? Mhm. Was kann ich denn daraus lernen? Und wie kann ich es denn vielleicht anders machen? Und das kann ich vielleicht über einen Feedback-Impuls mir holen oder ich kann das über Coaching lösen. Ich hatte in meinem Leben über 10 verschiedene Coaches.
Ah,
und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Ja, und ich, also da waren gute und schlechte Coaches dabei, aber es waren immer wieder Learnings für mich. Mhm. Und ich hatte mal einen jemand aus der PR in einem anderen Unternehmen, der mir sagte, Mensch, das kannst du aber jetzt nicht so öffentlich sagen, dass du Coaching so stark in Anspruch nimmst. Ich hatte mal auch ein Statement, dass ich einen gewissen Teil meines Einkommens auch für Coaching verwende. Mhm. Das wäre ja ein Zeichen von Schwäche. Ich sehe das überhaupt nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Ich kenne keinen Top-Athleten, der keinen Top-Trainer hat oder einen tollen Coach an der Seite hat. Das geht nicht anders. Ja? Also du musst ein Feedback-System um dich aufbauen und du brauchst Menschen, die auch eine Peer-Group, an denen du dich auch irgendwie orientieren kannst und die dir die richtigen Impulse geben, die mal sagen, Mensch, das war toll, aber auch da kannst du noch anders. Und ansonsten findet Wachstum einfach nur langsam statt und ich mag kein langsames Wachstum. Ich möchte auch mich selber weiterentwickeln, ohne das alles zu sehr zu stretchen, aber sonst wäre es ja irgendwo langweilig.
Ja.
Und dafür brauche ich aber ein gutes System, eine gute Maschine auch um mich herum. Und die besteht eben auch aus Coaching, aber auch aus Networking. Ja, ich glaube, das wird auch unterschätzt. Das ist immer so ein bisschen so nice to have und ach, guck mal, jetzt macht ihr da Networking. Aber ich glaube, auch da so ein Netzwerk aufzubauen, so eine Peer-Group von Menschen, die auch C-Level oder Management betreiben, in der Geschäftsführung aktiv sind, vielleicht auch in größeren Unternehmen. Das hilft mir extrem, sich mit diesen Menschen auszutauschen, auch über Branchengrenzen hinweg, um auch da nochmal zu lernen. Wie machen die es? Was haben die für Probleme? Wie haben sie es gelöst? Was bringen die für Eigenschaften mit? Wo ich mir vielleicht auch nochmal das eine oder andere abschauen kann oder in mein Doing bringen kann, aber auch wieder Impulse zurückgebe und wir beide in so ein Benefit-System kommen. Das finde ich extrem hilfreich, also glaube ich auch sehr unterschätzt.
Ja, ich finde das schon spannend, weil, also ich glaube gerade auch so die Generation von mir jetzt, ich habe es vorher erwähnt, die jetzt so in jungen Management-Rollen sind, die machen das nämlich auch, also dass man ein gewisses Prozentsatz seines Einkommens wieder in sich selbst investiert, was ja Coaching ist. Hast du das wirklich so? Also ist es immer noch?
Ja, also ich habe jetzt nicht so eine ganz feste Regel, dass ich jetzt im Dezember schaue, habe ich jetzt genug Geld ausgegeben. Ja, ich mache es natürlich nach Bedarf, ne? Okay, auch nach Zeit. Es ist jetzt nicht immer die Zeit, dass man sagt, ich kann das jetzt machen, aber ich versuche schon sehr stark darauf zu achten, auch kontinuierlich in dieses Learning und in das Wachstum reinzugehen. Ich glaube, ansonsten könnte ich auch diesen Job, den ich heute mache, nicht machen. Sonst wäre ich ja irgendwann mal vor 10, 15 Jahren stehen geblieben.
Ja, exakt.
Und dann wäre ich halt ein Sachbearbeiter. Ja. Und so wie man mal gestartet ist. Man startet ja mit irgendwelchen technischen Hard Skills so in sein Berufsleben rein. Ja, ich war ein Projektmanager, ich war ein Consultant. Mhm. Und die Weiterentwicklung findet eben nur über diese eigene Reflexion, über Impulse und dann das Wachstum statt. Und das muss ich wollen und das muss ich herbeiführen, weil sonst passiert es ja nicht.
Ja. Also mega spannend. Ich glaube, man hat jetzt gerade auch schon während dem Werdegang und jetzt wirklich wahnsinnig viel schon an Tipps bekommen. Wie sieht es für dich persönlich? Also achtest du auch sehr auf deine, also ich weiß nicht, dass Privat und Beruf im Einklang ist, Körper und Geist im Einklang sind, also so diese du selber als Person, ne, Körper, Geist, Gesundheit.
Ja, Franz, ich habe ja ein paar von deinen Podcasts gehört und ich weiß, einige von den Top-Managern sind ja tatsächlich Extremsportler und irgendwie gibt es da so eine Analogie. Ich bin kein Extremsportler, aber ich achte schon sehr drauf, das in eine gute Balance zu bringen und vor allen Dingen aber auch zu sagen, ich brauche jetzt nicht diese Work-Life-Balance, weil für mich ist Life Work und Work ist Life. Da mache ich gar nicht so einen großen Unterschied. Ich arbeite gern, tatsächlich sehr gerne. Ich bin auch gerne heute hier im Büro, habe die Menschen um mich herum, arbeite auch gern mal irgendwie konzeptionell von zu Hause.
Ja.
Vor allen Dingen habe ich aber auch gerne meine Kinder um mich herum, ja, und meine Frau und meine Familie und meine Freunde. Das gibt mir alles einen guten Ausgleich. Immer wenn ich merke, auf der einen Seite wird es gerade ein bisschen zu viel, dann kann ich auch mal wieder auf die andere Seite rüber pendeln. Ich glaube, da muss man einfach ein gutes Gefühl dafür entwickeln, welchen Anspruch auch man an sich selbst hat. Und ich definiere mich jetzt nicht über spitzensportliche Leistungen.
Klar,
manche tun das, aber ich achte da schon drauf. Und ich mache Exercises, mache meine Workouts, aber so, wie es mir Spaß macht, weil ich mich einfach gut dadurch fühle und weil es mir auch Energie gibt, die ich dann wieder in andere Lebensbereiche auch transportieren kann.
Ja, klar. Also es gehört dazu. Ich weiß, was du meinst. Ich habe letztens auch irgendwann mal so ein YouTube-Video gesehen. Alle CEOs sind jetzt plötzlich auch irgendwie Triathleten oder Profisportler. Früher ging das gar nicht, weil sie alle gearbeitet haben und so weiter. Gut, ist eine ganz andere Diskussion, aber ich glaube, es gehört dazu. Und je mehr man diesen Podcast hört, merkt man auch, dass die Leute, die zu Gast sind, auch sehr darauf achten, dass Körper und Geist im Einklang sind und dass natürlich auch gewisse körperliche Betätigung, gerade in dem Genre, wo wir unterwegs sind, einfach notwendig ist, weil sonst...
Ja, absolut. Ich möchte das auch noch 20, 30 Jahre machen. Eben. Ja, also ohne geht's nicht.
Ja, sonst... Also, if you don't use it, you lose it. Und das gilt für den Körper halt hauptsächlich so.
Korrekt.
Super, also echt mega spannendes Thema. Vielleicht eine letzte, vielleicht vorletzte Frage, meistens fallen mir dann immer noch welche ein. Wie ist das, wenn du jetzt zum Beispiel gerade dir vorstellst, es hört jemand zu und der möchte morgen vielleicht schon irgendwelche Routinen oder irgendwelche Best Practices von dir umsetzen? Was sind so Sachen, die du vielleicht auf täglicher Basis machst, wo du sagst, das ist so mein Erfolgsrezept?
Ja, das ist eine gute Frage, Franz. Aber ich glaube, was mir gerade so auch in den letzten Jahren nochmal sehr bewusst geworden ist, ist so dieses Thema, ich würde es mal unter die Überschrift stellen, Simplicity. Ja, also wir leben ja in einer Welt, die wird immer komplexer. Also wir haben hier gerade ein komplexes Setup an Technologie, Software, Hardware, um uns herum, im Unternehmen, aber auch in dieser Welt. Und ich glaube, die Kunst besteht zunehmend darin, diese Komplexität runterzubrechen in einfache Dinge, die erklärbar sind. Und das kann ein Startup sein, das einen Pitch macht, ja, dann muss ich das auch verstehen. In 15, 20 Sekunden musst du mir vermitteln können, an welchem Problem hast du welche Lösung geschaffen und welchen Benefit hat das für mich. Und wenn ich mir heute so Homepages anschaue von AI oder Data Startups, dann verstehe ich manchmal nach 45 Minuten immer noch nicht so richtig, was die eigentlich wollen. Ja, und das ist schwierig. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und ich glaube, das wirklich verständlich zu machen und runterzubrechen, ist eine Kunst, die muss man lernen. Die lernen wir wahrscheinlich alle nicht in der Schule. Also ich habe es nicht gelernt. Ich habe es auch an der Uni nicht gelernt, sondern das muss man sich selber beibringen. Man muss auch dafür ein Bewusstsein entwickeln.
Absolut.
Dinge zu vereinfachen ist unglaublich wichtig in dieser Welt, die immer komplexer wird. Anders kriegen wir das gar nicht mehr gegriffen, aber auch nicht vermittelt. Und du musst es dir selbst vermitteln, du musst es aber auch Mitarbeitern vermitteln und Stakeholdern vermitteln oder Kunden vermitteln. Und das ist dann auch wieder ein Aspekt von Sales. Ja, auch das ist ein Handwerk letzten Endes, das man auch erlernen muss, das man auch üben muss, das man machen muss, was ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, die erfolgreichsten Unternehmensführer sind auch immer tolle Sales Guys oder Girls am Ende des Tages. Das gehört einfach dazu. Das ist auch mit dem Thema Storytelling verbunden. Auch das lernen wir nicht in der Schule. Ja. Ist aber unglaublich wichtig. Ja. Ja, ich muss eben meine Botschaft und mein Ziel und meine Vision, die muss ich auch formulieren können, die muss ich auch rüberbringen können und auch immer zielgruppengerecht. Ja, also dann erzähle ich es dir vielleicht anders, als es jemand anderem darstellen würde. Auch das muss man verstehen. Und ich fand da so ein Statement eigentlich ganz schön, dass mal sagte ich, erzähle Geschichten den Kindern zum Einschlafen und den Erwachsenen zum Aufwachen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das mal so für sich verinnerlicht und verstanden hat, dann ist Storytelling nichts Verwerfliches, sondern eigentlich ein tolles Tool. Und wenn man das versteht und lernt, kann man damit einfach noch erfolgreicher sein und auch erfüllter sein am Ende des Tages.
Super. Also wirklich sehr, sehr schöner Abschluss auch. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Jetzt dann wirklich die letzte Frage. Wer sich für Oetker Digital interessiert, wer sich für dich interessiert, wir linken natürlich LinkedIn-Sachen und Links unten in die Shownotes rein, aber gerne auch mit dir in Austausch gehen, oder?
Absolut, gerne. Direkt auf LinkedIn. Wir suchen auch immer wieder tolle Talente für unser Team.
Ja, das war, wie ich finde, eine gute Werbung auch dafür, ohne dass es eine Werbung ist. Aber wer die Services von Oetker Digital in Anspruch nehmen möchte, muss zu Oetker gehören, richtig? Ne?
Richtig, momentan ist das so.
Genau. Okay, alles klar, perfekt. Ja, super. Du dann, Mike, herzlichen Dank, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht. Franz. Vielen Dank.
Sehr cool. Ja, und wer jetzt noch zuhört, unbedingt natürlich wie immer eine Bewertung da lassen. Ich freue mich immer über Feedback, also gerne über, ja, entweder über LinkedIn oder über die Bewertungsfunktion bei Apple und bei Spotify, da hören die meisten Leute zu. Und dieser Podcast ist natürlich nur möglich und dieses Berufshobby des Podcastens ist nur möglich, da ich natürlich auch für Atreus tätig bin. Und wenn dich die Frage, hast du gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen rumtreibt, dann komm gerne auch mal auf mich zu. Wir können einfach mal sprechen, kurzes Sparring machen und dann kann man ausloten, ob wir euch da vielleicht helfen können. Egal, ob das dann Interim Assignments sind oder ob es tatsächlich Linienmanagement auch in permanenter Funktion, seit wir zum Hydric und Struggles Unternehmen gehören, können wir euch tatsächlich helfen. Mike, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, Franz. Tschüss.